Als wir, also meine Frau und ich damals hier aus einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb hierher gezogen sind, war das durchaus ein Kulturwechsel. Ja, wir haben in der Nähe von Ulm gewohnt, 420 Seelenkaff zu einer Stadt von Welt. Ja, die hat nicht nur einen Döner, die hat viele. Absoluter Wechsel in der Kultur. Und nach so ein paar Tagen hier haben wir einfach mal bei unseren Nachbarn geklingelt und uns vorgestellt. Also so ein bisschen hier im Umfeld, so die direkt da sind. Auf der Alp hat es so zum guten Ton gehört, dass du dich mit deinen Nachbarn hier auch mal unterhältst, sie kennenlernst. Aber hier war das von manchen Nachbarn irgendwie eher merkwürdig. Ja, da klatschen die Kulturen aufeinander. Und ein Paar, so ein junges Paar, die haben gemeint, ja, so jetzt direkt mit ihren Nachbarn, mal gucken. Aber sie haben sich online auf einer Plattform angemeldet. Auf nebenan.de kannst du deine Nachbarn kennenlernen. Digital gesehen gehören wir zu einer Zeit, die eigentlich am besten miteinander verknüpft ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, um irgendwie einen Kontakt hier digital zu haben. Und doch ist so richtig menschliche Verbundenheit eher was, das ein bisschen fehlt. Es gibt diesen Berliner Musiker, den Peter Fox, der das so schön auf den Punkt bringt, dass er sagt, jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Jetzt die unter euch, die Hundebesitzer seid, fühlt euch nicht hier gefrontet oder angegriffen. Das erzählt er aus seinem Berliner Zusammenhang, dass er sagt, hey, viele Leute haben zwar irgendwie ein Haustier, einen Hund beispielsweise, aber diese wirkliche Verbundenheit, dass du jemanden hast, der da ist, zum mit dir reden, das wird schwieriger. Einsamkeit ist zu einer Volkskrankheit geworden. Es gibt Umfragen, die sagen, über 15% der Deutschen sagen, sie sind chronisch einsam. Und das sind die, die es zugeben. Ja, die sind's. Und da, wo du sagst, ja, mit Leuten, das ist schon okay irgendwie, ist es doch immer wieder auch inzwischen einfacher, sich mit einer freundlichen und geduldigen künstlichen Intelligenz zu unterhalten. Weil die hat wenig Ecken und Kanten, die stimmt relativ schnell zu, ist freundlich, die hat keinen schlechten Tag, ist nicht krummelig. Mit der zu reden, das scheint einfacher zu sein als mit Menschen. So echt irgendwo dazuzugehören, echte Gemeinschaft, das ist was Besonderes, das Menschen schätzen, das wir als Menschen eigentlich brauchen, denn kein Mensch ist eine Insel. Kein Mensch ist dafür gemacht, hier irgendwie so einsam für sich selber zu sein, sondern ist verbunden mit dem Festland, so sagt es ein britischer Dichter. Kein Mensch ist eine Insel, sondern gemacht dafür, verbunden mit Leuten zu sein. Und da kommt auch Gemeinde ins Spiel. Wir haben momentan als Gemeinde eine Reihe, da geht es darum, unter dem Titel hier, dafür sind wir gemacht. Wofür ist Gemeinde da, wofür ist sie gemacht? Und da geht es an 6 Sonntagen drum, was sind so die Aufträge von Gemeinde? Wofür hat Jesus uns gemacht? Und das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Ding für Evangelische oder für so Leute wie uns, die sich halt nicht in diesem riesigen Gebäude mit dem großen Turm treffen, sondern das, was Jesus seinen Nachfolgern an Auftrag gilt, das war bei Martin Luther schon so und es war in den Jahrhunderten davor genau das Gleiche. Wurscht egal, wo dir hier irgendwie so christlicher Glaube begegnet, ob das jetzt klassisch-evangelische Kirche ist, katholische Kirche ist oder sowas wie eine freie evangelische Gemeinde oder was auch immer, die Grundlinie dafür, wofür Gemeinde da ist, ist überall dieselbe. Und sie muss sich an dem messen lassen. Auch wir müssen uns daran messen lassen. Und darum geht es an 6 Sonntagen. Wir hatten schon 2 Sonntage, die damit begonnen haben, dass Jesus seinen Jüngern und Leuten, die ihn fragen, hier sagt, ja, was eigentlich das wichtigste Gebot ist. Er wird gefragt von einer Person, was ist denn das wichtigste Gebot aus dem Alten Testament? Und er sagt, hey, das Wichtigste ist, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist der erste Teil von diesem Doppelgebot der Liebe. Das zweite ist, und deinen Mitmenschen wie dich selber. Und da zeichnen sich so die ersten 2 Aufträge ab. Dafür sind wir gemacht, sagt Jesus. Einerseits Gott anzubeten. Zu sagen, hey, wir wollen Gott durch unser ganzes Leben ehren und lieben. Dafür sind wir gemacht. Als Reaktion drauf, wer er für uns ist. Und das Zweite, unter diesem vielleicht ein bisschen im Schwäbisch würde man sagen, störrig, ja, so ein bisschen schwer zugänglichen Wort erstmal des Dienens. Ja, so aus Liebe dienen wir einander und unserem Umfeld mit unseren Möglichkeiten. Zwei Aufträge, so die ersten beiden von sechs. Und gerade bei diesem zweiten, das passt ganz gut zu dem, wir hatten dann einen Bibeltext an diesem letzten Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Die sitzen in einem Raum, sind beieinander, es ist eine sehr intensive Zeit und es ist der Abend, an dem sie sich da hinsetzen, um dieses jüdische Passa zu feiern. Und alle setzen sich hin, so gut, so normal, aber plötzlich schnappt sich Jesus eine Waschschüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Und die eskalieren komplett, weil sie sagen, Jesus, das kannst du nicht machen. Ja? Jesus, das geht nicht. Das ist der Job vom niedrigsten Sklave im Haushalt. Aber du bist unser Rabbi, du bist unser Lehrer, du bist eine Person, die Ehre und Würde verdient. Du kannst nicht hier die Schürze hier dir umbinden und hier das Wasser schnappen und ein Tuch. Das geht nicht. Und doch, er tut das, er wäscht ihnen die Füße, er zeigt ihnen, hey, das ist diese dienende, liebevolle Einstellung, die wird euch ausmachen. Und heute geht es ein kleines Stück weiter. Es ist auch eine Szene, ein Satz, zwei Sätze aus an diesem Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern beisammen ist. Dieser Abend, Johannes 13, in dem er ihnen die Füße wäscht, in dem Abend, an dem sie auch noch das Abendmahl miteinander feiern werden. Und da mittendrin sind einfach mal kurz und knackig zwei Verse aus Johannes 13, Vers 34, 35. An dem macht sich dieser dritte Auftrag von Gemeinde fest. Und da sagt Jesus Folgendes. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist das, was er ihnen so dick, breit und deutlich an diesem Abend sagt. Das ist dieses neue Gebot. Das ist nicht irgendwie nur was, was so nebenher halt mal so ganz nett wäre, sondern dass er zu ihnen sagt, hey, ihr als Leute, die zu mir gehören, die an mich glauben, die mit mir leben, liebt einander. Jetzt ist das Ding mit Liebe so eine Sache, man kann alles Mögliche drunter verstehen. Und vielleicht, wenn du schon länger irgendwie einen Glaubens- und Gemeindebezug hast, ist dir das komplett klar. Aber lass uns noch mal kurz gucken, damit alle auf dem gleichen Stand sind, was damit gemeint ist. Im Neuen Testament hast du mindestens vier Arten, was es heißt, einander zu lieben. Vier Stück gibt es auf jeden Fall mal. Es gibt hier alles, was sich um Erotik dreht, um Leidenschaft, um Attraktivität, um Sexualität. Es gibt die Liebe zwischen Freunden, dass man jemand richtig mag, dass eine riesige Sympathie ist. Du merkst, hey, mit dem Menschen bin ich auf einer Wellenlänge. Ja? Da muss ich gar nicht viel sagen. Ich mache nur, und der andere weiß genau, was los ist. Und er macht auch, ja. Und es ist eigentlich schon genug gesagt, du bist direkt miteinander verbunden. Das ist vielleicht eher so ein Männerding, ja, aber man braucht nicht viel. Also es gibt diese Liebe im erotischen Sinn, es gibt die Liebe im freundschaftlichen Sinn, es gibt die Liebe im familiären Sinn. Das ist Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern. Und einen Ausdruck von dieser Liebe habt ihr heute Morgen hier ja auch schon auf der Bühne gesehen. Diese Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern. Geborgen zu sein in der eigenen Familie. Und dann das vierte ist eine Liebe, die ganz anders, nur ganz eigentümlich ist als alle anderen drei. Sie hat diesen im Griechischen, diesen klassischen Begriff der Agape. Agape, das ist Liebe, die sagt, hey, es geht nicht um mich und um meinen Vorteil, es geht mir um dich. Das ist dieses tiefe Ding. Es geht mir nicht um mich und meinen Vorteil, es geht mir um dich. Ich setze mich ganz für dich ein, ich halte zu dir, auch wenn du dich wie ein riesiger Egoist oder ein Arsch verhalten hast. Darf man das im Gottesdienst sagen? Eigentlich nicht, aber es bringt es auf den Punkt. Sagen, an der Stelle, wo du dich so verhalten hast, selbst da, im Wissen, wer du bist und was du getan hast, ich halt zu dir. Das ist Agape, eine Liebe, die sagt, hey, voller Geduld bleib ich an dir dran, ich gebe dich nicht auf. Das ist die Art und Weise, wie wir nicht selber im Tiefsten erstmal lieben können. Es ist etwas, das von Gott kommt. Es ist diese Liebe, die bewusst dranbleibt, selbst dann, wenn es alles kostet. Wenn Jesus sagt, hey, liebt einander, dann meint er genau das. Habt diese Liebe zueinander, die so komisch, so eigenartig ist, die so gegen jeden Reflex geht, wo man doch eher mal sich zurückziehen würde. Aber Jesus sagt, nee, habt diese Liebe zueinander. Und das Gute bei Jesus ist, er ist nicht nur einer, der halt Leute vorwärts schubst und sagt, mach mal, ja, mach mal. Sondern er lebt es selber. Er lebt es zeichenhaft schon da, wo er an diesem Abend, als die Kerls sich hinsetzen, hier rumgeht mit der Waschschüssel und ihnen die Füße wäscht und sich selber zum Diener macht. Und es geht weiter dann hier bis hin zum Karfreitag, wo er stirbt am Kreuz, wo er sich selber komplett hergibt, weil er weiß, ihr braucht es, um wieder ein Teil von Gottes Familie werden zu können. Es ist diese Liebe, mit der er das erträgt, wie er bespuckt, beschimpft wird, wie er geschlagen wird, wie die, die eigentlich hier Teil seiner Schöpfung sind, wie sie ihm das Leben nehmen. Sagt, das ist die Liebe, die an dir dranbleibt. Das ist die Liebe, die so stark ist, dass sie das aushält. Das ist diese Liebe, die dich zurück zum Vater in den Himmel bringen will. Das ist Agape. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das lebt er ihnen vor mit seiner ganzen Existenz. Er schubst nicht nur seine Jünger und die Christen vor, so nach Motto, jetzt machet halt mal, sondern er sagt, ich lebe das selber. Das ist Agape. Das ist das, wozu er seine Jünger auffordert. Hey, liebt einander so, genauso wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Es kann sein, dass ich jetzt heute, wenn wir das hier so über so ein digitales Umfragetool hier sammeln würden, hier so was, wie es euch da damit geht, was da für eine Breite an Perspektiven rauskäme. Es könnte sein, dass du heute hier drin sitzt und innerlich gerade sagst, Halleluja, ab dafür, genau dafür sind wir da. Es kann sein, du sitzt hier drin und sagst, ich spüre einen guten Anspruch, aber meine Lebenswirklichkeit, die kommt dem nicht hinterher. Oder du sagst, ja, das ist halt so ein Christending, dass das ihre Erwartung ist, aber die Wirklichkeit, guckst du doch an, wie oft hier in Zeitungen, Medien, sonst wo, es eben sich zeigt, wie schief es läuft. Und es ist genauso gut, dass du sagst, ich wurde von den Frommen, von diesen Religiösen schon so verletzt, dass ich das nicht mehr glauben kann. Und genauso, auch das kann es geben, dass du sagst, genau das habe ich in der Gemeinde erlebt, dass dieser Haufen mich getragen hat, so agapemäßig geliebt hat, als ich selber nicht konnte. Dass Jesus das sagt, liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Das ist eigentlich kurz und knackig, ja? Da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu diskutieren. Und der Brite, den ich sehr, sehr schätze, der N.T. Wright, hier so ihr Maurus, er erinnert mich jedes Mal an der Hartmut Schmid, ich kann nicht anders, ich sehe immer ihn, der dann sagen kann, das einfachste, eindeutigste und schwerste Gebot von allen ist, liebt einander. Und ich sage, ja, Jesus, wie um alles in der Welt kommst du da drauf? Er sagt, das ist dran. Und du musst ja auch kurz überlegen, zu wem sagt er denn das? Es ist ein Haufe von 12 Männern, 12 Kerls. Hier und da mit wahnsinnig viel Dampf und Testosteron drin. Ja? Hier bei denen geht es nicht unbedingt nur einfach und harmonisch zu. Da ist so ein Petrus, das ist so der mit den dauerhaften Chefallüren. Das ist der als erstes den Mund aufmacht, wenn Jesus was sagt. Und dann gibt es die zwei Brüder, den Johannes und den Jakobus, die fragen Jesus vor versammelter Mannschaft, Jesus, wenn die Ewigkeit beginnt, können wir dann die Ehrenplätze rechts und links neben dir haben? Vor versammelter Mannschaft, stell dir das vor, was glaubst du, was in den anderen 10 los war? Als die vor versammelter Bande sowas fragen. Und dann hat es zwei super unterschiedliche Karls. Da ist ein Levi. Levi, der war früher Zolleinnehmer, der hat für die Römer gearbeitet, die Israel hier eingenommen haben. Und der war Zolleinnehmer für die Römer. Da warst du noch unbeliebter hier als die Mischung aus, keine Ahnung, Finanzbeamter oder sonst irgendwas. Ja, du warst verhasst ohne Ende. Und so einer ist Teil von dieser Runde. Und genauso ist da nicht nur Levi dabei, sondern Simon, der war früher Zelot. Und der Job der Zeloten war, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass die Römer hier verschwinden. mit Gewalt. Ja, das war so ein bisschen wie Taliban, kannst du dir das vorstellen. Ja, so Freiheitskämpfer. Mit Gewalt. Hauptsache, wir werden die los. Und jetzt ist ein ehemaliger Diener der Römer und so ein halbjüdischer Taliban beieinander in einer Zwölfergruppe. Die waren direkt beste Freunde überhaupt. Ja? Kannst du das vorstellen? Der Bande, sagt Jesus, liebt einander. Und es geht so weiter hier. So in dieser Zwölferrunde, da waren eben diese zwei Brüder, Johannes, Jakobus, die waren Brüder und Fischer und genauso der Petrus und der Andreas, auch die zwei Brüder, die vier waren Fischer, die haben miteinander eine Geschichte, die haben miteinander am See Genezareth gefischt. Das war wie so eine Bubble, so eine Blase für sich ja auch potenziell. Ja? So vier, die innerhalb von einer Zwölfergruppe dick miteinander sind. Was glaubt ihr, was das für eine Dynamik mit sich bringt? Vielleicht hast du das selber schon mal erlebt in so einer Gruppe, wenn dann vier Leute schon so Besties sind, ja, die beste Freunde überhaupt und ganz päpen miteinander sind, hat dann der Rest eine Chance da dagegen, gegen diese Gruppendynamik, die mit diesen vier Kerls entsteht. Das ist die Mannschaft, zu denen sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, hey, liebt ihr einander. Und Jesus, er kennt sie, diese zwölf Männer, und er kennt uns als Gemeinde. Diese bunte Mischung an Leute, die sich hier Sonntag für Sonntag und auch Donnerstag für Donnerstag in der Bibelstunde oder eben auch hier mittwochs in der Krabbelgruppe trifft, ganz unterschiedliche Leute. Und mit manchen bist du vielleicht schneller und einfacher verbunden als mit anderen. Weil vielleicht die gleiche Generation seid, weil ihr irgendwie merkt, ihr tickt ähnlich. Und da ist dieses Gebot gar nicht so arg wild, weil ganz viel Sympathie da ist. Weil ihr einen Weg miteinander habt. Weil ihr wisst, hey, mit dem, wenn ich mit niemandem kann, mit der Person verbinde ich ganz viel. Vielleicht spürst du aber auch mit anderen eben nicht so diese Verbindung, wo du merkst, die Person, die hat irgendwie sonderbare Ansichten, die sagt Dinge, wo du dich hier innerlich hier fremd schämst, wo du sagst, es ist nicht nur befremdlich, es ist verletzend. Oder es gibt Momente, wo du dich an Gespräche erinnerst, die sind so hitzig und strittig geworden, dass eine Person aus dem Raum ist oder im Raum geblieben ist, aber den Mund gehalten hat und wo du genau spürst, da zieht sich jetzt jemand, selbst wenn er sich nicht bewegt, zieht sich in diesem Raum einen Kilometer zurück. Und es ist auch möglich, dass es Punkte gab, an denen ich dich verletzt habe. Jesus sagt uns, ihr seid für diese besondere Art von Miteinander gemacht. Er weiß, wie knifflig, wie umkämpft es ist, und trotzdem gehören wir zusammen und er sagt, hey, ihr seid Teil meiner Familie. Einer meiner Kollegen, der hat es mal so sinngemäß formuliert, dass er sagt, dass wir gemeinsam zu Jesus gehören, das zeigt sich nicht daran, dass wir nicht streiten. Es zeigt sich nicht daran, dass man bei uns nicht streitet, sondern es zeigt sich an dem, was ihr tut, was wir tun, wenn wir streiten. Das ist genau diesen Punkt, den Agape-Liebe ausmacht. Es geht nicht darum zu denken, ja, das ist hier halt so gruppendynamisches Harmonie-Ding hier so. Die haben einfach diesen Anspruch und versuchen das und so ein bisschen heile Welt und Weltfrieden in diesem Rahmen zu leben. Also nein, Jesus sagt, liebt einander. Im Wissen, wie knifflig das ist. Im Wissen, wie unterschiedlich Leute sind. Er sagt, liebt einander, ihr gehört zusammen. Da ist eine Verbundenheit, die nicht aus euch selber rauskommt. Und das Bemerkenswerte ist, Jesus sagt das nicht halt nur einmal, weil es halt sich da gerade an dem Abend so geschickt einmal anbietet. Nee, zwei Kapitel später macht er das Gleiche nochmal. Noch zweimal. Dass er diese Runde von Männern, die an diesem Abend beieinander ist, und auch uns, die wir das heute hören und lesen, das nochmal zweimal gesagt kriegen. Hey, habt diese Agape-Liebe zueinander, diese hingebungsvolle und vielleicht auch sehr, sehr riskante Art von Liebe zueinander. Das macht euer Miteinander aus. Es ist zutiefst das, was euch verbindet. Und es ist klar, dass es knifflig ist. Ich habe mich in der Vorbereitung auch gefragt, warum musste es Jesus dreimal sagen? Warum um alles in der Welt muss er das so oft formulieren? Ist seine Mannschaft irgendwie taub? Hört die schlecht? Weil er weiß, dieses Miteinander, ich glaube, das ist so eine Richtung, um es zu sehen, dieses Miteinander unter den Jüngern, das ist nicht irgendwie was Nettes, Nebensächliches. Das ist kein nice to have, sondern als Teil seiner Familie sind wir da dafür gemacht. Und gleichzeitig ist es super, super schwierig. Weil wir kämpfen als Menschen mit Missverständnissen, mit dem eigenen Ego, mit dem Bedürfnissen, mit der eigenen Geschichte, mit Sünde, die immer wieder irgendwie sich ins Leben drückt. Und dieses Miteinander, das ist der Schatz, für den wir gemacht sind. Und es ist nicht einfach. Und gleichzeitig ist ein Schatz nicht nur für uns als Gemeinde, sondern eben auch für Menschen außerhalb der Gemeinde. Vielleicht sitzt du heute hier drin und denkst dir, okay, das ist nicht mein Laden so an sich, dieses Christending. Sei dennoch herzlich willkommen drin. Und doch sagt er das eben auch, hey, es ist nicht nur ein Schatz für euch, sondern an dem wir miteinander unterwegs seid, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eben einander liebt. Das ist eine ziemlich wilde Zusage. Wir erleben die Agape-Liebe von Jesus, sie spiegelt sich in unserem Miteinander und an dieser gespiegelten Agape-Liebe zueinander sehen andere wieder, dass Jesus hier ist, dass er da ist und wirkt. Und wie schon gesagt, im Einstieg, ne, so jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Dieses Miteinander zwischen Menschen, die zu Jesus gehören, trifft auf ein Umfeld, das an vielen Stellen sich vielleicht lieber mit dem Hund unterhält als mit Menschen oder niemanden hat oder sagt, hey, hier ChatGPT, mit dem kann ich gut reden, weil da kriege ich mit jedem zweiten Satz und mit jeder Frage, die ich stelle, Zustimmung, ja? Und der hat mich gern und der versteht mich zutiefst und ist so empathisch und hat keine Ecken und Kanten und nimmt mich voll und ganz mit meinen Ecken und Kanten an. Das, was Jesus hier sagt, das ist so Kontrast zu dem, was viele Menschen erleben. Und er sagt, hey, dafür seid ihr gemacht. Das ist mit euer dritter Auftrag für diese Art von Gemeinschaft, dass unsere Liebe zueinander von Jesus kommt und sie wiederum ihn auch sichtbar macht. Nochmal, unsere Liebe zueinander, die kommt nicht aus uns selber, weil wir einfach so ein netter, sympathischer Haufen sind und alle gleich ticken, sondern sie kommt von Jesus und sie macht ihn sichtbar. Es ist nicht irgendwie ein Beschluss, dass man sagt, boah, hier darf es nie klemmen, weil ganz ehrlich, hier klemmt es zwischen Menschen immer mal wieder und manchmal bin ich Teil davon. Es ist kein zwischen uns darf es nicht klemmen, es ist auch kein, die Harmonie ist wichtiger als die Wahrheit. Jesus, der bringt beides zusammen, dass er sagt, hier Wahrheit und Liebe gehören zusammen und dass er Wahrheit in Liebe spricht, dass er zu Leuten sagen kann, hey, dass er ihnen liebevoll begegnet und sagt, hey, hör mit dem auf, was du bisher getan hast. Unsere Liebe zueinander, die kommt von Jesus, sie macht ihn sichtbar. Und wenn du heute Morgen das hörst, kannst du dich an super unterschiedlichen Punkten erwischen und auch zu super unterschiedlichen Punkten heute führen. Der Brite von vorhin, der sagen kann, das einfachste, eindeutigste und gleichzeitig schwerste Gebot von allen ist das. Liebt einander. Vielleicht beginnt's, das ist eine von drei Möglichkeiten, die ich dir heute vielleicht hier anbieten möchte, ist zu sagen, das Wahrnehmen, wo merkst du, dass es klemmt? Wo merkst du, dass es mit Leuten klemmt? Es gibt vielleicht Menschen auch in der Gemeinde, von denen du sagst, boah, da ist irgendwie so der unausgesprochene Elefant im Raum. Wo du sagst, da ist eine Spannung, über die haben wir nicht wirklich geredet, da ist eine Verletzung, die du vielleicht weggeschoben hast. Und wenn Leute im Foyer sind, dann gucke ich, dass ich irgendwo mit jemand anders rede, weil da ist es leichter. Vielleicht ist das der erste Schritt. Nicht irgendwie ein großes Gefühl, nicht irgendwie in so eine perfekte Versöhnungsszene, aber so ein konkreter Schritt zu sagen, hey Jesus, wer ist das? Mach es mir nochmal klar, falls ich es irgendwie verpennt habe. Und das Zweite ist vielleicht zu sagen, mir fällt wahnsinnig viel Mut, das anzugehen. Aber weil Agape-Liebe, das ist ja auch gefährlich, oder? Also wenn es darum geht zu sagen, hey, ich bin bereit, mich so herzugeben, ich mache mich damit ja verletzlich. Guck dir Jesus an, was ihn diese Agape-Liebe gekostet hat. Das war nicht nur ein bisschen, ja, ich kriege deswegen vielleicht hier mal ein blaues Auge oder sowas. Das hat ihn sein Leben gekostet. Und es kann sein, wenn du dich für einen Menschen öffnest, für das, wo es geklemmt hat, dass du auch potenziell erneut verletzt wirst. Ist nicht ausgeschlossen, ist gut möglich. Und doch ist das Zweite zu sagen, Jesus, ich traue mich vielleicht nicht wirklich so auf jemanden zuzugehen und ich brauche dich, ich brauche das, dass du mit deiner Agape-Liebe da bist und da was in mir in Bewegung setzt und weich machst, dass das irgendwie hart geworden ist. Und nicht zuletzt, das Dritte, das vielleicht ist es für dich eine Chance, jemanden einzuladen. Mal zu sagen, hey, gönn dir mal einen Sonntagmorgen mit mir, 10 Uhr einen Kaffee, 10.30 Uhr Abfahrt, danach gehen wir noch Mittagessen. Ja? Sagen, hey, ich nehme mal jemanden mit in diesen Rahmen von diesen komischen Christen, erlebt die mal. Wir haben am 12. Juli haben wir Sommerfest, hier wo Familiengottesdienst ist, wo nachher im Garten hier es wild zugehen wird und schön wird. Vielleicht ist das eine Chance, jemanden mitzunehmen. Nochmal, unsere Liebe zueinander, die kommt von Jesus, die macht ihn sichtbar. Dafür sind wir gemacht. Es ist nicht eine Gemeinschaft, nicht ein Miteinander, in der alles glatt läuft, das ist Gemeinschaft, in der wir beginnen, so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Mit Wärme, mit Ehrlichkeit, mit Vergebung, mit Dranbleiben. Es ist nicht ein frommer Wunsch. Es ist auch nicht nur sein Auftrag, es ist sein Versprechen, weil er uns liebt und sagt, ich mache dich fähig, genauso zu lieben. Dafür sind wir gemacht. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Du darfst sitzen bleiben. Jesus, ganz ehrlich, ich hätte mir diesen Satz, diese Sätze, die du deinen Jüngern und auch uns gibst, ich hätte sie mir nicht rausgesucht. Aber sie irgendwie einfach in der Bibel durchzustreichen, macht sie ja auch nicht irgendwie weg. Dafür hast du uns gemacht und du siehst, wo das auf ganz knifflige Beziehungen trifft, wo das vielleicht auch klemmig ist oder wo es so unterschwellig irgendwo Spannungen gibt. Und hast Leute, die dich suchen, die dich brauchen, kommen wir zu dir und sagen dir, Jesus, wir brauchen dich. Du kennst diese Liebe zutiefst, du hast so wahnsinnig viel riskiert und damit alles mit dieser Agape-Liebe gegeben, als wir dich nicht gekannt haben, als wir dich komisch fanden, als du uns egal warst, dass du dich hergegeben voll und ganz und gesagt, hey, das ist die Liebe, mit der ich euch annehme, in Arm nehme, festhalte. Und so gibst du uns dieses Gebot, diesen Auftrag und dieses Versprechen, dass im Rahmen deiner Gemeinde das auch passiert. Und du weißt, wen das heute wo wie erwisst und wie es auch mich selber erwisst. Und als Leute, die dich suchen, kommen wir zu dir und sagen, wir brauchen dich da dabei. Es ist nicht eine fromme Leistung, nicht was aus eigener Kraft, sondern es ist das, Hilfe Jesus, wir brauchen dich. Als solche Leute suchen wir dich und bitten dich, dass du dich zeigst, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe und Mut gibst, so einen Schritt zu machen, in welche Richtung der auch immer führen wird. Amen.